Direkt aus Europa auf Deutsch Nummer 367.
Deutschlandradio Kultur. Deutschlandrundfahrt. Heute aus Quedlinburg am Nordrand des Harzes. Eine Stadt mit etwa 1300 Fachwerkhäusern und eindrucksvollen Jugendstilbauten kann wohl nur ein bewohnbares Schatzkästlein sein. Das architektonische Erbe Quedlinburg steht natürlich auf der UNESCO-Liste des Weltkulturerbes. Außerdem steht Quedlinburg für Forschung, zum Beispiel auf Gebieten wie Pflanzenschutz, Pflanzenbau und Pflanzengenetik. Quedlinburg besitzt sogar unmittelbare Kontakte bis nach Texas zur dortigen Technischen Universität. Die Deutschlandrundfahrt heute live vom Marktplatz in Quedlinburg mit Nana Brink und ihren Gästen.
Ja, schön, dass Sie hier sind. Herzlichen Willkommen. Eine Stunde live aus Quedlinburg. Schön, dass Sie alle da sind am Radio und natürlich hier auf dem Marktplatz in Quedlinburg. Es ist eine wunderschöne Stimmung hier, eingerahmt von Fachwerkhäusern. 1300 Fachwerkhäuser und Jugendstilgebäude. Ein einzigartiges Ensemble, das sich hier herausputzt. Und besonders geschieht dies am sogenannten Münzenberg. Der Berg gleich gegenüber dem berühmten Schlossberg. Vor allem ist der Münzenberg eine fast intakte Aneinanderreihung von liebevoll restaurierten kleinen Häusern. Und eines dieser Häuser hat restauriert Bernhard Kunze zusammen mit seiner Frau. Herr Kunze, eigentlich leben Sie ja in Krefeld. Genau, dann kamen Sie Ende der 90er Jahre nach Quedlinburg und haben sich komplett verliebt.
Ja, kann man so sagen. Also wir sind 98 bei einem Kurzurlaub im Harz bis nach Quedlinburg gekommen und waren also an für sich sofort fasziniert. Sind dann wieder nach Hause gefahren und über unseren Nachbarn in Kontakt gekommen mit Herrn Professor Behrens, der sich ja nun ganz besonders auf dem Münzenberg engagiert hat. Ohne den der Münzenberg nicht das wäre, was er heute ist, kann man sicherlich sagen. Und der hat uns dann auf den Münzenberg gelockt. Und als wir zum ersten Mal da oben waren, also wir waren dann für sich sofort fasziniert. Es ist einfach ganz toll. Da sind 60 kleine Häuschen gebaut worden, ohne Bauvorschriften, ohne Bebauungsplan. Keines ist wie das andere und insgesamt gibt es eine tolle Einheit.
Und das in Deutschland nicht?
Ja, genau. Also das ist schon allein eine ganz herausragende Sache, nicht? Nein, nun ist wirklich ein harmonisches Ganzes dadurch entstanden, nicht? Also obwohl jeder auf eigene Faust da gebaut hat, ne?
Nun kann man ja sagen, das ist eine wunderbare Sache, um sich anzusehen. Und dann dreht man sich um, steigt in sein Auto und fährt zurück nach Krefeld. Das haben Sie aber nicht getan. Sie sind wiedergekommen und haben sich, man muss schon sagen, eine Ruine gekauft.
Ja, der Professor Behrens suchte damals Mitstreiter für sein Museumsprojekt zur Wiedererstehung der Klosterkirche, die es auf dem Münzenberg mal gegeben hat und von der auch noch Reste vorhanden sind, die man heute besichtigen kann. Und er hat uns dann animiert, zunächst ein Grundstück zu kaufen, ein kleines. Die Grundstücke auf dem Münzenberg sind 50 Quadratmeter groß, also sind winzig. Und was wir an für sich nie wollten, wir sind dann fast schon am ersten Tag mit einem Kaufvertrag nach Hause gegangen. Und wenn wir damals gewusst hätten, was alles auf uns zukommt im Rahmen der Sanierung, hätten wir es wahrscheinlich nie gemacht. Heute sind wir sehr froh, dass wir es gemacht haben. Im Rückblick ist es alles also wirklich sehr schön und erfolgreich gewesen, muss man sagen.
Jetzt haben Sie mich aber neugierig. Was haben Sie denn alles nicht erwartet?
Ja, wir haben, also vielleicht eines der besonderen Ereignisse war der Anruf, wir haben bei Ihnen im Keller eine Leiche gefunden. Und das war auch schon wirklich also ein Schreck. Und es stellte sich dann raus, es waren die Reste des Friedhofs, die vor der Klosterkirche gelegen haben, Gräber aus dem 10., 11., 12. Jahrhundert, die dann auch durch hier den Kreisarchäologen, Herr Dr. Schlegel, freigelegt worden sind, die heute noch zu sehen sind im Museum, im Vorraum des Museums, Kopfnischengräber. aus der Zeit. Und naja, wenn wir dann nach Quedlinburg kamen, um über Baufragen zu sprechen, dann hatten wir meistens doch dann ein paar Knochen auf der Fensterbank liegen, die gerade frisch gefunden worden waren. Also das war schon eine spannende Zeit.
Also muss man sich so vorstellen, dass die Archäologen dann bei ihm im Garten gebuddelt haben?
Ja, ganz klar. Und da sind also über ein Dutzend dieser Kopfnischengräber freigelegt worden, unter anderem auch eine Sargbestattung an der Stelle, wo früher das Portal der Kirche war, wo wohl eine jüngere Frau beerdigt war, wo man dann also vermutet, dass sie irgendwie eine höhere Stellung im Kloster hatte. Wir haben das auch alles verfolgt und waren nahe dran an den Archäologen. Das war hochinteressante Zeit. Unser Sohn hat dann sogar anschließend noch ein kleines Praktikum bei den Archäologen gemacht, weil es ihm auch gut gefallen hatte.
Also wir haben natürlich Herrn Kunze besucht auf dem Münzenberg in der Nummer 13 und sind dann durch den Garten gegangen in ein Museum, muss man sagen. Sie haben dort nämlich die Klosterkirche, die man wusste zwar, dass es eine gab, aber man sah sie nicht. Und man hat sie erst gefunden. Und dann kann man in das Museum gehen, von Ihrem Garten quasi fast.
Ja, kann man so sagen. Also die Besonderheit dieser Kirche ist ja, dass sie nach der Aufgabe des Klosters in Häuser eingebaut worden ist. Also die Teile sind verteilt auf fast ein knappes Dutzend Häuser, teilweise eben als Keller, teilweise als Wohnräume genutzt worden. Und im Laufe der Zeit ist es eben Professor Behrens gelungen, Räume zusammenzubinden und die Klosterkirche wieder erlebbar zu machen. Wir haben im Wohnzimmer die Außenwand dieser Kirche mit einem Fenster, also eine tausendjährige Wand im Haus. Das ist schon was Besonderes, glaube ich, was nicht jeder hat. Ne?
Das kann man noch erzählen. Und die Leute in Krefeld waren begeistert?
Ja, am Anfang, also als Freunde von uns zum ersten Mal mit hier nach Quedlinburg gekommen sind, da hat man erstmal nur große Augen gemacht und nichts gesagt. Sie haben die Bilder gesehen. Also man konnte sich damals nur schwer vorstellen, dass man aus diesen Hausresten, muss man fast sagen, ein attraktives Objekt machen kann. Aber nachdem sie dann später gesehen haben, was draus geworden ist, also war man schon angetan davon.
Mit viel Engagement. Herzlichen Dank. Bernhard Kunze war das, der Besitzer eines Hauses am Münzenberg. Vielen Dank, dass Sie uns Ihre Geschichte erzählt haben. Danke. Und wie immer in der Deutschlandrundfahrt haben wir natürlich auch ein Quiz für Sie.
Bei Touristen ist die Stadt sehr beliebt, aber mit den ständigen Bewohnern gibt es ein Problem. Die Menschen ziehen nämlich weg aus Quedlinburg. Vor der Wende haben hier noch rund 29.000 Menschen gelebt. Jetzt sind es schon fast 8.000 weniger und in 10 Jahren gibt es wahrscheinlich nur noch rund 20.000 Quedlinburger. Es gibt aber auch ganz winzig kleine Bewohner, die sich keinen besseren Platz vorstellen können als Quedlinburg. Hier in Quedlinburg fühlen Sie sich sehr, sehr wohl an einem Ort, der einzigartig ist in Europa. Und jetzt fragen wir Sie, welchen Ort in Quedlinburg meinen wir?
So, und wenn Sie das wissen, dann rufen Sie uns an unter der kostenfreien Nummer 0800 22 54 22 54. Ich sag's nochmal, die Nummer ist 0800 22 54 22 54. Auf die Bühne kommen jetzt zwei Damen, die fast jeder in Quedlinburg kennt. Und das, obwohl sie weder hier geboren noch hier aufgewachsen sind. Ich darf mich zwischen sie stellen. Im Gegenteil, sie kommen beide aus Texas. Das ist Professor Meredith McLean und Harriet Watts, Kunsthistorikerin. Sie haben sich aber nicht hier, sondern 1965 kennengelernt in Berlin. Wie kam das?
Wir hatten beide, ich das 64, Meredith 65, ein Stipendium von der Universität Austin in Texas und haben in Berlin studiert. Und auf diese Weise haben wir uns im Studentendorf kennengelernt.
Und dann vergingen aber einige Jahrzehnte.
Und in der Zeit hatten wir unsere Studenten aus Texas immer in Wien oder München.
Man muss dazu sagen, Sie sind Germanistikprofessorin.
Ja. Und unsere Studenten kommen hierher, um Deutsch zu lernen.
Und jetzt wollen wir ein bisschen über die Faszination von Quedlinburg sprechen. Ich meine, es gibt ja eigentlich keine größeren Unterschiede als Texas und Quedlinburg, oder irre ich mich da?
Na, das könnte man schon sagen. Ich muss sagen, ich habe Quedlinburg zum ersten Mal einen Monat vor der Wende kennengelernt. Ein Betriebsausflug von der Herzog-August-Bibliothek in Wolfenbüttel. Und als ich Quedlinburg gesehen habe, auch nachdem ich vielen Jahren in Deutschland verbracht habe, war das für mich, ich war überwältigt. Und ich habe einfach gedacht, so habe ich mir Deutschland immer vorgestellt. Und jetzt bin ich hier und jetzt möchte ich hier sein, wenn das irgendwann möglich sein sollte. Und dann nach 2 Jahren war ich dann hier.
Das Beste an Quedlinburg natürlich, abgesehen von Architektur, Geografie, Geschichte, sind die Leute. Und das habe ich gesucht. Irgendwo, wo meine Studenten ein gutes Deutsch jeden Tag auf dem Markt und bei den Gastfamilien hören.
Julius Kühn war ein deutscher Agrarwissenschaftler und gilt als der bedeutendste Reformer der Landwirtschaftslehre und vor allem als Wegbereiter des landwirtschaftlichen Universitätsstudiums. Und nach ihm ist das Julius-Kühn-Institut benannt, das in Quedlinburg seinen Hauptsitz hat. Und es wird von Professor Georg Backhaus geleitet, der jetzt neben mir steht.
Wir sind im Moment an 11 verschiedenen Standorten im Bundesgebiet verteilt. Aber der modernste, der schönste und der Hauptsitz und Standort ist hier in Quedlinburg. Ja.
Warum Quedlinburg?
Quedlinburg ist ausgesucht worden, denke ich, vom Ministerium, weil Quedlinburg eine lange Tradition hat im Bereich der Züchtungsforschung, im Bereich der Züchtung. Viele Leute hier in der Region wissen, dass schon im 19. Jahrhundert hier namhafte Firmen ansässig waren, die teilweise auf bestimmten Saatgutsektoren 70% des Weltmarktes bestritten haben. Und auch zu Zeiten der DDR war hier eine sehr namhafte Einrichtung tätig, mit Blick auf Züchtung, mit Blick auf Pflanzenzucht. Und das setzen wir sozusagen in der Tradition forschungsmäßig fort. Das, was zusammengehörte schon immer, nämlich die Bereiche der Züchtung, der genetischen Ressourcen, der Genetik bis hin zur Gentechnik, des Pflanzenschutzes, der nachhaltigen, integrierten, auch der biologischen Pflanzenschutzverfahren. Das ist ja untrennbar miteinander verbunden.
Jetzt wollen wir ein bisschen über die Inhalte sprechen. Wir haben gesprochen von Kulturpflanzen. Das muss man, glaube ich, ein bisschen erklären, wahrscheinlich auch für viele Stadtkinder.
Ja, Kulturpflanzen sind ja Pflanzen, die der menschlichen Domestikation unterliegen, so kann man das sagen. Also die vom Menschen verändert worden sind, genetisch so besseren Ertrag brachten, dass man sie besser verarbeiten konnte, dass sie besser geschmeckt haben, dass sie schöner aussahen, wenn Sie an die Zierpflanzen denken, oder dass die Bäume besser gewachsen sind, dass die Ertragsstrukturen besser wurden. Das hat ja schon begonnen vor um die 10.000 Jahren. Seitdem der Mensch sesshaft geworden ist, hat er ja begonnen, Menschen Pflanzen zu verändern, genetisch zu verändern, besonders dahingehend, dass sie für ihn nutzbarer wurden. Und das ist über die vielen Jahrhunderte und Jahrtausende so gewachsen, dass wir heute Kulturpflanzenarten haben, die sehr, sehr ertragsfähig sind. Denken Sie an Weizen. Wir liegen heute in Deutschland bei Erträgen zwischen 100 und 120 Dezitonnen pro Hektar, wenn die Witterung mitspielt natürlich. Und in anderen Bereichen ist das genauso, bis hin zu den Großbäumen in den innerstädtischen Bereichen. Das sind ja zum Teil auch keine Naturpflanzen mehr in dem Sinne, sondern auch die sind selektiert worden. Auch die sind ausgesucht worden von Menschen über viele Jahrzehnte und Jahrhunderte, damit sie den besonderen Bedingungen, unter denen sie wachsen sollen, auch besonders geeignet sind.
Und was machen Sie dann hier in Quedlinburg genau? Können Sie uns da ein paar praktische Beispiele nennen, damit wir uns was vorstellen können?
Ja, also hier in Quedlinburg haben wir die Schwerpunkte der Züchtungsforschung und der Züchtung. Züchtungsforschung ist ja sozusagen die Grundlage für die Domestikation, also für die Weiterentwicklung von Kulturpflanzen für die Zukunft. Wenn wir also die Zukunft betrachten, dann müssen wir sehen, dass wir vielen Herausforderungen gegenüberstehen. Viele, viele Menschen auf dieser Erde, die Zahl der oder die Größe der nutzbaren Böden und Flächen reduziert sich mit der Zeit. Wir kriegen Klimaveränderungen. Das heißt, wir müssen die Pflanzen an diesen Bedingungen, die wir erwarten, in der Zukunft anpassen. Und das kann man machen, indem man über die genetischen Strukturen arbeitet, indem man einfach die genetischen Strukturen erforscht, indem man schaut, welches genetische Material gibt es denn, auch im Rahmen der Vielfalt der Pflanzensorten und Arten, auch der alten Arten und Sorten. Und das dann gezielt über genetische Marker einkreuzt in neue Sorten, die dann den Landwirten oder auch dem Haus- und Kleingärtner zur Verfügung gestellt werden.
Sehen Sie sich dann auch viel Kritik ausgesetzt, zum Beispiel wenn wir über gentechnisch veränderten Mais reden? Das ist ja ein großes Diskussionsthema in Deutschland.
Wir sehen uns eigentlich da wenig Kritik ausgesetzt, denn wenn es um die Gentechnik geht, machen wir Sicherheitsforschung. Wir haben ein Institut für Sicherheitsforschung an der Gentechnik hier in Quedlinburg. Und wir betrachten dort beispielsweise die gesamten Sicherheitsfaktoren, wenn man GVO-Pflanzen ins Freiland...
Was bedeutet das?
GVO?
Gentechnisch veränderte Organismen, ja, Entschuldigung. Wenn man also gentechnisch veränderte Pflanzen ins Freiland setzen würde, welche Auswirkungen würden dann entstehen auf bestimmte Schmetterlingsarten oder auf bestimmte Insektenarten im Boden, die für den Humusumsatz zuständig sind? Und solche Forschungsarbeiten betreiben wir hier. Alles andere, was Züchtungsforschung betrifft, ist ja nicht gleichzusetzen mit Gentechnik. Der Mensch arbeitet ja im Grunde an der Veränderung der Gene von Kulturpflanzen seit 10.000 Jahren über ganz normale konventionelle Züchtungsprozesse oder wie wir es heute machen mit modernen Züchtungsprozessen über genetische Marker, wo wir im Genom ganz bestimmte Teile markieren können, wo wir wissen, da sitzen Merkmale für die Resistenz gegen bestimmte Schaderreger. Und das wiederum dient, und da glaube ich, haben wir keine Kritik zu erwarten, dient ja dazu, beispielsweise die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln zu reduzieren, indem wir resistente Pflanzensorten schaffen.
Und das alles passiert am Julius-Kühn-Institut hier in Quedlinburg, und erzählt hat es uns Professor Georg Backhaus. Herzlichen Dank für diese Informationen. Schönen Dank, dass Sie bei uns waren. Und wir wollen natürlich auch die Zeit noch ein bisschen nutzen, um erstmal das Quiz aufzulösen. Wir haben ja gefragt nach Bewohnern hier in Quedlinburg, nicht nach den Bewohnern, die in den Häusern, also den Menschen, sondern es gibt auch noch andere Bewohner hier. Und wir haben natürlich einen Gewinner gehabt. Das hat uns allen angerufen. Ralf Riediger hat uns angerufen und ich weiß nicht, ob er jetzt am Telefon ist. Nein, er ist sogar hier. Ja, kommen Sie auf die Bühne, Herr Riediger. Nach welchen Bewohnern haben wir denn gefragt?
Sie haben nach den Holzwürmern gefragt und Ihr Domizil ist hier in Quedlinburg das Holzwurmmuseum gewesen.
Gewesen, sagen Sie bedauerlicherweise?
Ja, ich muss leider diese Botschaft loswerden. Das Holzwurmmuseum ist seit einiger Zeit geschlossen. Es gibt dort Umbauarbeiten im Grundstück und ob es an dieser Stelle wieder entsteht, ist unklar.
Hier von der Bühne am Marktplatz in Quedlinburg im Namen des Teams sagt Tschüss, Nana Brink. Schön, dass Sie uns zugehört haben.
Deutschlandfunk, Freistil. Der Übergang vom respektvollen Sie zum vertrauten Du markiert einen Einschnitt in jeder Beziehung. Es geht um das höchstpersönliche Ausloten von Distanz und Nähe mit Hilfe der Sprache. Wer darf wen duzen? Welches ist der geeignete Moment für den Wechsel? Wann ist es sinnvoller, beim Sie zu bleiben? Das folgende Feature befasst sich mit regionalen Unterschieden in Norddeutschland und Österreich.
Vom feinen Unterschied zwischen Du und Sie. Ein Feature von Christina Höfferer und Andreas Klohner.
Vor ein paar Tagen war ich in Linz an einer Schule, um eine Lesung zu halten. Und das sind 16-, 17-jährige Schüler gewesen. Ich bring's kaum über mich, Sie zu sagen. Ich weiß, es wäre politisch korrekt und es wäre heutzutage angebracht, aber ich schaff's einfach nicht.
Soll der 48-jährige Schriftsteller Stefan Slupetzky mit 17-jährigen Schülern per Du oder per Sie sein? Die Unsicherheit in der Wahl der Anrede Du oder Sie ist heute so groß wie noch nie.
Ich finde, das Wichtigste in der Dramaturgie des Alltags, also in den Regeln, in denen der Alltag ablaufen soll, ist ein vernünftiger Umgang mit den Distanzen und den Nähen.
Franz Schuh, Philosoph.
Rein sprachlich deutet die Unterscheidung von Sie und Du darauf hin, dass es eben zwei verschiedene Fassungen von Distanz und Nähe gibt. Rein sprachlich.
In seinem Kriminalroman Das Schweigen des Lemming philosophiert der Wiener Autor Stefan Slupetzky über die beiden Anredeformen.
Mit dem Duzen und dem Siezen ist es so eine Sache im Deutschen. Das Spiel mit diesen beiden Nuancen des täglichen Umgangstons kann so komplex und kunstvoll sein wie ein ganzes, aus tausenden Noten erbautes Orchesterwerk. Es spiegelt das endlose Ringen um Distanz und Nähe wider, dem alles Zwischenmenschliche unterworfen ist.
Zu Leuten, die man sehr gerne mag, sagt man üblicherweise Du, oder man wünscht sich, Du zu sagen, weil es ja eine Nähe ausdrückt. Zu Leuten, die man überhaupt nicht mag, auf die man herabblickt, die man beschimpft, die man hasst, zu diesen Leuten sagt man aber auch wieder Du. Und das ist für mich also hochinteressant, weil das sozusagen die größtmögliche Distanz ausdrückt.
Thomas Schäfer-Elmeyer, Tanzschule Elmeyer. Da gibt es an sich klare Grundregeln, nämlich dass das Du von der sogenannten ranghöheren Person angeboten werden sollte. Das heißt, vom Älteren dem Jüngeren, von der Dame dem Herrn oder von dem Vorgesetzten oder der Vorgesetzten dem Mitarbeiter.
Der Sprachwissenschaftler Heinz-Leonard Kretzenbacher.
Kinder werden natürlich mit Du angeredet und Kinder lernen sehr früh, dass sie fremde Erwachsene mit Sie anzureden haben. Interessant ist natürlich, wann das Du zum Sie übergeht oder ob das Sie des Kindes gegenüber dem Erwachsenen irgendwann zum Du übergeht. Das ist ganz interessant bei Leuten, die Schulfreunde der eigenen Kinder waren und dann später aufwachsen. Und dann ist es natürlich schwierig zu sagen, soll ich jetzt diese Person mit Du oder mit Sie anreden? In der Familie, im engen Freundeskreis wird natürlich geduzt, Kinder werden geduzt und Fremde sieht man zunächst mal. Aber wie spreche ich Leute aus der weiteren Verwandtschaft an? Wie spricht man die Schwiegereltern seiner Kinder zum Beispiel an, mit Du oder mit Sie?
Am Anfang war das Du. Im 9. Jahrhundert kam das Ihr dazu. Ende des 16. Jahrhunderts kamen Er und Sie jeweils in der dritten Person Singular dazu. Das Sie in der dritten Person Plural ist als Anredeform seit dem Ende des 17. Jahrhunderts in Gebrauch. Mitunter war es durchaus üblich, dass Kinder ihre Eltern mit Sie anredeten. Der Übersetzer Gerrit Bössing berichtet.
Meine Freundin, sie hat ihre Eltern gesiezt, die ich geduzt habe. Keiner hat das als lächerlich empfunden. Das ist dann eben Tatsache, dass das da so geht. Ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, sie zu siezen. Sie hätten es auch nie verlangt. Aber die Kinder und die Eltern haben sich gesiezt.
Hauk von Kuhnheim war Ressortleiter, Chef vom Dienst und stellvertretender Chefredakteur der Hamburger Wochenzeitung Die Zeit.
Die meisten Kollegen nennen sich mit Vornamen und sie. Eine meiner Kolleginnen ist Nina Grunberg, eine große Reporterin der Zeit. Wir kennen uns seit 1960, haben viel zusammengearbeitet, haben auch gemeinsame Feste gemacht hier, Leute eingeladen. Und wenn der Abend lang ist und man viel getrunken hat, heißt es dann plötzlich, Hauk, komm, lass uns du sagen. Am nächsten Morgen haben wir das dann vergessen.
Die sprachlichen Gegenstücke zum Hamburger Sie bilden das Berliner Du, auch Münchner Du oder Kassiererinnen-Du genannt. Der Nachname wird mit dem Du kombiniert.
Frau Müller, kannst du mal nachschauen, was die Tampons kosten?
Das Österreichische kennt eine weitere Spezialform, erzählt der Sprachwissenschaftler Heinz-Leo Kretzenbacher.
Es ist ganz interessant, dass auf der einen Seite Österreich viel mehr Titelanrede hat als die Bundesrepublik und auf der anderen Seite, dass Du gerade auf dem Arbeitsplatz wesentlich häufiger gebraucht wird. Für Deutsche ist das oft ein bisschen verwirrend, weil sie nicht genau einschätzen können, ob Österreicher jetzt eigentlich formeller sind, wegen dem Titelgebrauch, oder informeller als die Deutschen, weil sie sich häufiger duzen. Für Deutsche ist das ein großer Gegensatz, für Österreicher nicht unbedingt. In Österreich kann man sich durchaus eine Situation vorstellen, in der man sagt, grüß dich, Herr Botschafter, wenn man den Botschafter gut kennt. Das Du wird gerne in der Werbung verwendet und auch in bestimmten Radioprogrammen, vor allem für junge Leute. Und man liest das manchmal in Internetblogs, dass das manchen Hörern furchtbar auf die Nerven geht.
Was wäre, wenn es einen Ort auf dieser Welt gäbe, an dem alles möglich ist? Und Montagmorgen so schön ist wie Sonntagmorgen. Wo deine Träume sich erfüllen.
Das Gleiche gilt auch für das Werbungs-Du natürlich, weil viele Leute das Gefühl haben, hier wird eine falsche Solidarität und eine falsche Nähe hergestellt. IKEA will nicht unbedingt mit mir ein Bier trinken gehen, die wollen mir Möbel verkaufen. Und wenn ich Geld ausgeben soll für eine Transaktion, unter Umständen eine ganze Menge Geld, dann möchte ich in dieser Transaktion als vollwertige erwachsene Person betrachtet werden und vielleicht mit Sie angeredet werden.
Da, wo Verbote verboten sind. Es gibt einen Ort auf dieser Welt, an dem du machen kannst, was du willst. IKEA, weil es dein Zuhause ist.
Gut, also mein Name ist Thomas May. Bin seit 1986 in der Werbung. Komme aus Deutschland. Ich glaube auch prinzipiell, dass Konflikte in der Kommunikation minimiert werden, wenn man sich sieht, dass man einen gewissen Respekt bewahrt zu der anderen Person. Es betrifft eigentlich auch das Zusammenarbeiten in Werbeagenturen. Heutzutage ist es etwas anders, man ist sehr schnell per Du und da kann es schon sein, dass man eher in Konflikt gerät, als wenn man per Sie ist.
Als IKEA vor über 30 Jahren in den deutschen und österreichischen Markt eintrat, wurde das schwedische Du für die externe und interne Kommunikation übernommen. Jede Werbung von IKEA ist in Deutschland und Österreich immer per Du. In der Schweiz war IKEA bei seinem Markteintritt ebenfalls mit den Kunden per Du. Doch in den späten 1980er Jahren wurde die Kommunikation auf Sie umgestellt.
Ich bin der Meinung, dass Du in der Massenkommunikation auch Nachteile haben kann. Du kann billig wirken. Wir haben uns das angeschaut. Je billiger Produkte sind, desto öfter duzt die Marke ihre Kunden. Sie ist prinzipiell Erwachsene, also Kinder sehen sich danach, erwachsen zu sein. Und sie ist aus unserer Sicht auch aufwertend. Also das Gegenüber fühlt sich respektiert.
In Österreich wird am Arbeitsplatz wesentlich mehr geduzt, zwischen Kollegen, sogar zwischen Vorgesetzten und Untergebenen, als in der Bundesrepublik Deutschland. Und ganz besonders wenig interessanterweise wird nach wie vor in Ostdeutschland geduzt. Da herrscht noch ein bisschen die Erinnerung an das erzwungene Genossen-Du der DDR. Und in Leipzig zum Beispiel haben unsere Informanten wesentlich weniger angegeben, dass sie sich mit ihren Kollegen oder mit ihrem Chef duzen als im Westdeutschland, in Mannheim, wo wir die Untersuchung gemacht haben und ganz besonders in Wien.
Es gibt allerdings schon beleidigende Du's, das ist auch klar. Zum Beispiel dieses Du, das oft gegenüber ausländischen Arbeitern verwendet wird, dass man die so praktisch wie Kinder anspricht, die das wahrscheinlich gar nicht merken in dem Sinn und dann natürlich andere Leute auch duzen, weil sie das gar nicht den Unterschied so deutlich kennen. Das sind so Dinge, wo man Du natürlich so als Machtdemonstration auch einsetzt. Gibt es auch manchmal in sehr patriarchalisch geführten Unternehmen, dass Vorgesetzte, insbesondere der Firmenchef und womöglich auch noch Gründer dieses Unternehmens, dann selber immer mit Sie angesprochen wird, aber die Mitarbeiter mit Du anspricht. Das ist zwar heute schon sehr, sehr selten, aber es soll es immer noch irgendwo geben.
Und das sind so Situationen, also das geht sehr weit und es ist auch schon der Schritt vom Sie zum Du. Man bietet sich das Du an, ja, und da gibt es Vorschriften, wer wann, wie, in welchem Ton, in welcher Tonlage einem das Du anbietet und dann schüttelt man sich die Hand und also es ist ein feierlicher Akt praktisch. In Holland und in anderen Ländern ist das überhaupt kein Problem.
Im Niederländischen wird das Sie bei offiziellen Anlässen verwendet. Im Parlament siezen sich auch die Politiker, die privat per Du sind.
Ich verwende noch immer eigentlich ziemlich ungern Sie.
Jennifer Blaak hat holländische Vorfahren. Sie ist kanadische Staatsbürgerin und lebt in Wien. Sie spricht Deutsch und Englisch.
Als ich hier angefangen habe, dann wirklich zu studieren, da habe ich dann schon Freunden dann einfach halt gefragt, okay, wie schaut das denn aus? Wenn ich auf der Uni bin zum Beispiel, wer soll geziezt werden und wer soll geduzt werden? Und die haben dann das so erklärt, andere Studenten kannst du grundsätzlich duzen, alle Professoren so zu siezen. Aus. Und in der Situation würde ich sagen, passt das auch. Also ich wäre nie auf die Idee gekommen, einen anderen Student oder Studentin zu siezen. Also die sind gleichaltrig, die sind in den gleichen Lebensphase sozusagen wie ich. Und es ist eh klar, dass man Respekt anderen Menschen gegenüber hat.
Hier gibt es dann wieder große regionale Unterschiede. Zum Beispiel Ist im norddeutschen Raum der Abschiedsgruß Tschüss ohne weiteres möglich bei jemand, mit dem ich per Sie bin? Schon in Süddeutschland klingt das ein bisschen komisch und in Österreich klingt das für die meisten Leute richtig beleidigend. Natürlich ist das in Norddeutschland vor allem nicht unbedingt ein Gruß, der nur mit Du verbunden werden kann, aber in Österreich besonders wird er gleichgesetzt mit solchen Grüßen wie Abschiedsgrüßen wie Servus, die man in Österreich eben nur mit Leuten verwendet, mit denen man per Du ist.
Erst ein Kuss, dann ein Du, Du.
Klaus Bauschulte ist Produktionsleiter bei der Berliner Synchronfirma Wenzel Lüdecke. Bei der Synchronisierung von englischsprachigen Filmen stellt sich immer wieder die Frage, du oder sie?
Beziehungsfilme oder Liebesfilme sind noch die einfachsten Filme, was dieses Du-Sie-Phänomen angeht, weil da gibt es bestimmte, haben sich bestimmte Schlüsselszenen durchgesetzt, dass man sagt, nach dem ersten Kuss oder nach dem ersten Sex, wenn man vorher per Sie war, ist man danach per Du. Oder wenn eine besonders intime, vertrauliche Aussprache stattgefunden hat zwischen den beiden Partnern, kann man danach, wenn sie sich dann danach in einer neuen Szene wiedersehen, zum Du übergegangen sein.
Wenn zum Beispiel in erotischen Beziehungen Menschen vom Sie zum Du wechseln, ist das nach einer langen Anspannung eine Art von Befreiung, die Freude und manchmal sogar glücklich macht. Das ist wiederum ein Plädoyer für die Unterscheidung von Sie und Du, weil darin eben eine Glücksmöglichkeit steckt. Und umgekehrt zeigt diese Glücksmöglichkeit auch, dass man mit dem Du klugerweise nicht schlampig, desinteressiert, gelangweilt und selbstverständlich umgehen soll, denn dann verliert man natürlich diese Glücksmöglichkeit.
Es herrscht häufig die Annahme, dass im Internet generell geduzt wird, entweder durch den Einfluss des Englischen oder dadurch, dass im Internet keine sozialen Konventionen bestehen bleiben können, weil man nicht sieht, wem man gegenüber ist. Man weiß nicht, welchen sozialen Status die Person hat, der man gegenüber ist und so weiter. Tatsächlich ist es aber so, dass in Internetforen, also Diskussionsforen, manchmal automatisch das Du herrscht, manchmal das Sie herrscht und das neu dazukommende oft eine Zeit lang brauchen, bis sie feststellen, ob man in diesem Forum eher per Du oder eher per Sie ist.
Da herrscht größtenteils das Du vor. Der Empfänger muss auch die Möglichkeit haben, die Ansprachemöglichkeit zu wählen. Also es möchte nicht jeder per Du angesprochen werden.
Generell bin ich der Meinung, dass sich heute im deutschsprachigen Raum das Verhältnis von Siezen und Duzen auf ein relativ vernünftiges Maß eingependelt hat.
Ein Feature von Christina Höfferer und Andreas Klohner. Es sprachen Thomas Lang und Edda Fischer. Regie Uta Reitz. Redaktion Klaus Pilger. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2011.
Die Nachrichten.